Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Duodendron Podcast.
Wow, das ist ja schnell gegangen. Ich wollte auch schon sagen, und der ist aber schon von dir gekommen.
Ja, ich habe ein bisschen reingrätscht. Das passiert manchmal.
Unbedingt, das ist so wichtig.
Ein bisschen Abwechslung reinbringen, oder? Also nicht so, dass wir das noch nie gemacht hätten oder so, aber...
Ja, wir sind ja... Kann man sagen, wir sind inzwischen dann alte Hasen im Podcast-Business.
Ich weiß nicht, ob alte Hasen schon der richtige Begriff ist, ja. Aber wir sind sicher routinierter unterwegs als auch schon.
Genau, und nicht mehr ganz am Anfang.
Nicht mehr ganz am Anfang. Wir sind ja bald bei 2 Jahren Podcast-Jubiläum. Bald kommt die 100. Folge raus.
Genau.
Das nähert sich.
Unweigerlich.
Genau. Aber aktuell, wie ihr vielleicht seht, wenn ihr das Bild anschaut und nicht nur hört, vielleicht hört man es auch, oder Aufnahmen, ich weiß es nicht, sind wir an einem anderen Ort als sonst.
Ja.
Wir sind nämlich in der Duodendron Retrette.
Wir senden direkt von da.
Genau.
Wie angekündigt in der 1. Dezember-Folge, die schon erschienen ist. Ich glaube, so spät haben wir den aktuellen Monat noch nie aufgenommen.
Das glaube ich auch, ja. Das kann sehr gut sein. Dafür sind wir umso näher dran an der Stimmung, die herrscht im Dezember, oder? Weil es ist effektiv ist schon Dezember jetzt, wo wir das aufnehmen. Mhm. Das ist irgendwie noch schön.
Und wir sind jetzt auch in dieser Duodendron Retrette. Und im Vorfeld haben wir ein bisschen besprochen, auf welche Äste wir uns rauslassen, da in diesem Podcast. Und wir haben gesagt, wir nehmen unsere Zuhörerschaft mit auf die Reise, bis gesagt, mit in die Retrette.
Genau. Wir werden jetzt heute 2 Folgen aufnehmen, haben wir gesagt. Und dann morgen am Ende des Tages mehr oder weniger auch nochmal 2 Folgen, damit wir euch berichten können, was ist da passiert, was haben wir besprochen, wie läuft so etwas ab, damit ihr ein bisschen drin seht. Ja. Wieso machen wir überhaupt so eine Retrette, Linus? Also wir haben, glaube ich, das in der letzten Folge schon ein bisschen angetönt. Mhm. Aber um was geht es jetzt, also die Tage?
Für uns, oder auch für mich, glaube auch für uns, ist die Retrette für das Duodendron mega wichtig. Wir haben herausgefunden, es ist nicht unsere erste Retrette, ja.
Das ist richtig.
Und wir haben herausgefunden, dass wir sehr gut funktionieren in so einer sehr komprimierten Phase, wo wir wirklich, wo es nur quasi ums Duodendron im weitesten Sinne darf gehen.
Ja.
Und das Duo. Und diese Komprimiertheit gibt irgendwie einen guten Boden oder auch eine gute Perspektive. Lustigerweise Perspektive, wo wir uns auch um das kümmern, was war. Also es geht immer um die Reflexion.
Mhm.
Dann geht es sehr stark um den Moment, was ist, was fühlt sich an. Und dann in einem weiteren Schritt, eigentlich in einem dritten Schritt, wie darf es sein oder wie darf es werden.
Ja, was könnte noch alles passieren.
Ja, und wir sind jetzt da gerade frisch angekommen, an diesem wunderschönen Ort. Und ganz klassisch fangen wir tatsächlich auch so an. Oder haben wir uns einmal vorgenommen, zuerst haben wir uns mal geschaut, was wollen wir überhaupt in diesen Tagen machen. Was wollen wir in diesen Tagen machen? Oder was planen wir?
Ja, es gibt Diverses zu besprechen.
Ja, genau.
Also, es fängt an bei Outfits zum Beispiel, wird das Thema sein. Wie geht es weiter mit dem Podcast? Geht es überhaupt weiter mit dem Podcast? Mhm. Wo soll der erscheinen in Zukunft?
Mhm.
Wir sind beide nicht mehr auf Spotify, also als Hörende. Und da stellt sich die Frage, ob man das trotzdem möchte, dort veröffentlichen oder ob es da andere Möglichkeiten gibt. Die gleiche Frage taucht dann auch bei unserem Album auf, das schon erschienen ist. Und jetzt weiterführend, müsste das Album eigentlich auf Bandcamp zum Beispiel erhältlich sein, was es nicht ist im Moment. Das möchten wir beheben, diese Tage.
Genau. Also es geht einerseits um so strategische Fragen, auch was ist passiert in diesem Jahr. Also es hat durchaus auch eine romantische Seite, so ein bisschen, was ist gegangen, was ist nicht gegangen, was hat funktioniert, was hat vielleicht weniger gut funktioniert. Mhm. Aber dann auch ganz konkrete Sachen, wie jetzt eben zum Beispiel unser Sprinkler-Album auf Bandcamp laden.
Das werden wir morgen machen.
Genau.
Oder heute noch.
Ja.
Mal schauen.
Also ganz konkret in so Moment. Und das so schön ist, wenn man so sich so an einen anderen Ort begibt, ist so die Ablenkungs- Gefahr oder ich habe dort noch eine Probe oder ich muss das noch. Was ja einfach so ist in unserem Leben, und das ist ja mega toll, macht unser Leben auch mega aus, ist dann trotzdem, bekommt das dann so eine Wichtigkeit und wir haben sehr effizient sehr viel arbeiten. Und auch, weil Gedanken, die ganze Welt, das Gefühl, das ganze Zeitgefühl dreht sich irgendwie um das Tun und dann kann man irgendwie viel kompakter irgendwo noch mit hinkommen.
Und zwar kompakter einerseits und andererseits aber doch ohne Druck. Also es ist nicht, man trifft sich einen Abend und dann hat man einfach Zeit, bis man halt nicht mehr mag und muss schlafen, weil am nächsten Tag ist wieder etwas.
Mhm.
Und muss dann alles besprochen haben nachher. Sondern wir wissen jetzt, wir haben da quasi 2 Tage Zeit.
Ja.
3 insgesamt, aber man hat noch eine Reisezeit. Und in dieser Zeit kann man einfach gewisse Sachen auch immer wieder auftauchen und wieder vergessen gehen. Und man kann auch noch über anderes reden als nur über Inhalt. Es ist eben nicht reines Schaffen.
Mhm.
Also, ich habe das vorher am Linus gesagt, es fühlt sich ein bisschen an, wie in die Ferien gehen, jetzt, wenn man im Tessin ankommt und in das Häuschen. Und gleichzeitig ist es aber Arbeitszeit. Also ich habe oft dann auch Mühe, nachher kommt man heim nach 3 Tagen und ist irgendwie ein bisschen erschöpft, ermüdet auch.
Mhm.
Und hat aber gleichzeitig das Gefühl, ja, wir sind ja eigentlich weg gewesen und haben eine schöne Zeit gehabt. Es ist auch nicht nur Schaffen gewesen. Aber man muss sich dann doch auch eingestehen, dass es auch intensiv ist, so etwas, oder?
Ja, ganz fest.
Auch wenn wir sich da wenn wir uns versuchen, gute Pausen einzuplanen und ich meine, jetzt Nacht, gemeinsam jetzt Nacht kochen gehört genauso dazu, wie eben jetzt all die Bürogeschichten, die wir schon erwähnt haben, oder Planungssachen, genau. Aber es wird auch viel über das Leben philosophiert in diesen Tagen,
ja,
wo nicht direkt mit den Duodendron zu tun hat.
Nicht direkt, aber irgendwie uns auch mega ausmacht.
Genau.
Und ich glaube auch unsere Art vom Spiel prägt auch, weil wir wissen, voneinander wissen, was läuft oder an was für Themen man gerade irgendwie dran ist.
Mhm. Bist du gerade irgendwie an einem Thema noch dran jetzt? Musikalisch zum Beispiel. Das habe ich mir vorher, in den Kopf. Bist du irgendetwas Konkretes am Üben?
Tatsächlich, ich hatte gerade gestern so einen mega schönen Moment gehabt. Ich bin so eine ominöse Bibel am durchackern.
Ja.
So das Pattern for Jazz. Es ist so Standardliteratur für eigentlich alle, die sich mit Jazz beschäftigt.
Ja.
Und es wird so im Studium wird einem so das so zeigt, so das ist das, was man macht. Und es ist so umfänglich, dass wenn man jede Übung machen möchte, aber es wahrscheinlich eben sehr lang braucht.
Das Leben lang dran.
Genau, und so bin ich tatsächlich immer noch dran.
Ja.
Und ich habe mir vorgenommen, ganz strukturiert und ganz fast schon pingelig jede Übung mal zu spielen.
Ja.
Aber, und da komme ich noch mal... eigentlich lustig, wie es gerade anhand von diesem Beispiel, von diesem Buch, möchte ich gerade kurz auf den Retretter-Rahmen kommen.
Ja.
Es ist wie, die Retretter ist wie eine Form. Und die Form ermöglicht mega viel Freiheit.
Mhm.
Also weil wir da sind, sehr auch in diesen ganz räumlich, geografisch, wie fest sind, gibt es wahnsinnig viel Freiheit, was in dieser Zeit kann passieren kann. Aber durch das, dass wir eben da sind und nicht noch jemand anders, kann etwas passieren. Aber du hast es richtig gesagt, druckfrei, es muss auch nicht. Im Fall von der Fälle haben wir fein gegessen, haben wir eine gute Zeit gehabt.
Mhm.
Und das ist das Schöne an dem Ganzen, das so in eine Form zu bringen. Und in dieser Form ermöglicht das ganz viel Freiheit. Und genauso sehe ich das jetzt, Pattern for Jazz.
Ja.
Ich sehe das nicht als, das ist jetzt die Dreiklangsübung oder die Arpeggio oder die Scala-Übung und jetzt mit dieser Metronomzahl, wenn du die geschafft hast, dann gibt es ein Kleberli.
Ja.
Und dann gehen wir zum Nächsten. Sondern ich sehe sie mehr als Inspiration, um mich mit denen zu beschäftigen. Und das mache ich sehr strukturiert, also ich tue mich wirklich mit allen beschäftigen. Aber auch das ganze Pattern von Jazz sehe ich nur als Formgeberin.
Ja.
Und tue dann die Übungen auch kreieren. Und ich bin ganz lang, habe ich mich jetzt mit Dur und Dominant Skalen oder Akkord beschäftigt.
Ja.
Das ist so der erste Teil von dem Buch. Und dann ist es so lustig, dann gehe ich immer weiter und da gibt es einen Punkt, wo wir fast alle Übungen, die wir schon gemacht haben, mit, mit Major 7 Chords, kann man dann auch noch mit Dominant 7 Chords gehen. Ja. Und dann muss man wieder so ein bisschen wie auf Level 1, aber ja, mit der Dominant.
Ja.
Und gestern ist so ein Schlüsselmoment gewesen, ich habe das mal so können hinter mir lassen, so ein Kapitel von Moll.
Okay, auftun. Gibt es ja doch auch noch ein paar Akkorde.
Genau. Und das ist damit, also echt total schön, damit beschäftige ich mich gerade ganz konkret in dem Fall. Ich habe gestern von der dorischen Skala Moll mal Arpeggios kennengelernt, Moll 7, Moll 6. Das sind alles Akkorde, die ich natürlich schon kenne, aber irgendwie so einfach mal so auscheckt. Und dann, zum Beispiel gestern, habe ich dann auch mir als Nonplusultra gestellt, dass ich die Akkordbrechungen über die ganze Range vom Saxophon inklusive Altissimo, also eigentlich über den Bereich vom Legalen.
Legalen, illegale Bereich rein.
Genau, geübt. Und ich habe so angefangen mit H-Moll 3 Klang, zuerst nur mal, nachher 6 Akkord. Und nachher irgendwie H-Moll mit Noten ohne. Und ich habe schnell gemerkt, dass es lang gegangen ist, bis ich da durch war. Auch weil ich dann im ganz hohen Altissimo muss man anders greifen und so. Und ich merke, da bin ich ein bisschen eingerostet gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, so, also wenn ich jetzt alle 12 Tonarten
mache,
dann bin ich lang dran.
Ja.
Und das habe ich aber dann gemacht und bin auch lang dran gewesen.
Ja.
Und nachher musste ich ein bisschen lachen, dass ich das wirklich so gemacht habe.
Okay.
Aber jetzt wäre jetzt zum Beispiel wichtig, dass ich heute die ganz langsam noch ein bisschen durchgehe, dass das irgendwie ein bisschen nachhaltig
wird. Ja, klar.
Also du siehst...
Was heisst ganz lang dran? Hast du eine Zahl für uns?
Ein Minutage.
Ja, Minutage.
Also ich habe mich dann, glaube ich, wirklich satt in, was sind das? 2,5 Stunden mit Moll drücken beschäftigt.
Uff, ja, das ist eine lange Zeit.
Ja. Und es hat mich aber total geflasht. Ich bin so ein bisschen in einen Hyperfokus reingekommen, so in einen kleinen Flow.
Ja.
Und ich habe viel gelacht, während ich das gemacht habe. Aber lustigerweise so die neuen Finger... Also ich hatte so Freude, endlich bei Moll zu sein.
Ja.
Genau. Ich weiss ja, Moll kommt von Mollis und das heisst weich. Und vielleicht in dieser Weichheit.
Hast du dich so wohl
gefühlt? Ja, total. Aber eben, es ist wie nur eine Form. Also die Drücklänge sind wie nur eine formgebende... Eine Struktur, die mir ermöglicht, innen ganz frei zu sein. Noch habe ich mich nicht mit gewissen Patterns beschäftigt. Das kommt dann auf der nächsten Seite wahrscheinlich. Aber ich habe die wie nur genommen und einfach mal so wie ein Kind durch den Supermarkt oder durch die Spielwarenabteilung von einem riesen Spielhaus gelaufen und einfach mal, schau mal dort und da und da. Und so habe ich mich gefühlt.
Okay. Ja. Schön.
Mit was beschäftigst du dich gerade, Jonas?
Auch mit einer Bibel, eigentlich. Also mit einer Bassbosaunen-Bibel. Ja,
okay.
Nein, ich beschäftige mich mit den Übungen von einem bekannten Film als Studio-Bassbosaunist aus L.A., Phil Teal.
Okay.
Der lebt mittlerweile nicht mehr, leider, aber er ist auf ganz vielen so grossen Heldenfilmen und so drauf mit seiner Bassbosaune, mit den richtig tiefen, lauten Tönen, so die kräftige, genau, Hollywood-Sense, die man kennt.
Ja.
Und der hat irgendwann einmal seine Daily Routines rausgegeben.
Okay.
Und es sind eigentlich nur tiefe, lange, laute Töne. Und ich habe mich...
Also das Beste, was es
gibt. Ja, das kann man jetzt diskutieren.
Ja, klar.
Ich habe mich lange... Also ich habe, das ist mir schon lange ein Begriff gewesen, die liegen schon lange bei mir rum, aber hat mir die mal gegeben.
Ja.
Und ich habe mich ein bisschen dagegen gesträubt, weil es ist sehr fest wie ins Fitnesscenter gehen. Also er schreibt auch... Er redet von Sets zum Beispiel, man spielt jeden Ton 20 Mal und dann macht man ein kleines Päuschen. Und dann den gleichen Ton nochmal 20 Mal.
Okay.
Also die 20 Einheiten und jeder Ton ist so lang, wie man mag, also immer einen ganzen Schnuff. Das ist ein Set.
Okay.
Und dann sollte man so 2 bis 5 Sets pro Ton machen.
Das klingt schon so wie Sets, Repetition
genau.
Sets.
Ja, ja. Und er teilt das in Tage ein. Jeder Tag ist ein bisschen anders. In 5 Tage, glaube ich. Und der 5. ist dann einfach Play some Jazz or Light Music.
Some Light
Music. Und dann fangen wir wieder vorne an.
Ja. Yeah. Okay.
Und das habe ich jetzt auch irgendwie gefunden, das gebe ich mir jetzt mal.
Ja.
Dann habe ich... Nicht gerade 2,5 Stunden, aber 1:40 habe ich den ausgehalten.
Was ist jetzt?
Und es kommt irgendwie etwas Meditatives rein.
Mhm.
Vor allem dann, eben, ich habe dann gemerkt, so pro Einheit geht es eigentlich 5 Minuten.
Ja.
Also bei 2 Minuten den Ton spielen und dann 3 Minuten Pause.
Ja.
Und am Anfang denkst du so, oh, ich brauche noch gar keine Pause, wieso? Aber mit der Zeit wird man dann schon.
Ja.
Ist man froh um die Pause.
Ja.
Und die Pause geben auch irgendwie Raum, um noch anders zu machen. Also ich habe inspiriert von dir habe ich einen Jonglierball in meinem Proberaum jetzt.
Ja, yeah, genau.
Ich kann noch nicht jonglieren, aber ich kann verbessern, glaube ich, mein Ballgefühl. Ich tue ein bisschen Bälle umrühren im Moment.
Ja.
Genau. Das am Anfang, die ersten, weiß nicht, 10 Sätze. Und nachher bin ich auch mal ein bisschen am Handy gewesen. Aber es ist ja dann schön begrenzt. 3 Minuten, weiss ich, und länger habe ich nicht.
Genau.
Dann geht es wieder weiter.
Und dann, durch das, dass du dich wieder anhaltest, dann ist es überbordet auch nicht.
Genau. Und dann geht es so 1:40 Stunden.
Oh, Wahnsinn, ja.
Und für mich ist es, also er spielt sehr tief. Ich meine, seine Einspielübung schon geht tiefer, als ich kann spielen eigentlich.
Okay.
Also das tiefes C kommt bei mir meistens nicht, nicht raus. Und ich habe die Hoffnung, dass das dann einfacher ging.
Das tönt schon so nach einer Verschiebung.
Ja.
Oder? Also das ist ja... Es tönt, wenn ich das an dir zuschaue, das ist genauso wie meine Altissimo-Übung. Lustig, das ist spannend, dass wir da gerade wieder...
Ja, irgendwie. Und ähnlich auch.
Eine andere Tonrichtung. Aber das, je mehr dass man sich dort oben aufhält, oder, also in der Höhenlage oder in der Tiefenlage, desto umgänglicher, einfacher, selbstverständlich, man gewöhnt sich auch an die Lage und es gibt vielleicht eine Verschiebung. Nur schon gestern habe ich gemerkt, ich habe mir wie so das Limit vom höchsten Ton gesetzt. Also, dass ich mir wie gesagt habe, bis zum... Das Arpeggio spiele ich immer noch bis... Das ist der höchste, den ich nehme.
Ja.
Aber natürlich, beim zweiten Arpeggio habe ich schon gedacht, da will ich bei diesen Halbton auf. Habe ich gedacht,
Der will schon noch gehen.
Der will ja schon noch gehen. Und dann, wenn ich schaue, wie geht der Griff, oder ich kann... Ja, und dann prompt ist er gegangen. Und dann, und so ist es recht lang dann gegangen und das Problem, der Tonraum wird immer grösser. Und dann, aber das, ich glaube, ich bin alles andere als super agil in der ganz hohen Lage, aber da, ich glaube, ich erhoffe mir auch das, zum Beispiel.
Ich habe von anderen Leuten gehört, die auch Posaune oder auch Bassposaune spielen, sogar, dass es ein bisschen ist wie eine Decke. Also wenn man sie abzieht, dass man unten mehr Freiraum hat, dann verschwindet oben ein bisschen. Und wenn man dann wieder gegenüber übt, verschwindet unten ein bisschen. Auch ein bisschen wegen dem Zeitfaktor. Also die wenigsten Leute haben Zeit, gegen Ufer und gegen Abend exzessiv zu üben, gleichzeitig jeden Tag. Oder?
Spannend mit dieser Technik.
Ich bin gespannt, ob das passiert bei mir.
Ja. Oder ob man sich ein bisschen stretchen kann, diese Technik.
Ja. Es ist ja beide, muss ich fairerweise sagen, im Alltag brauche ich beides nicht. Weder die super hohe Lage noch die ganz tiefe. Ja. Noch eher, in letzter Zeit habe ich eher die hohen Sachen gebraucht.
Tatsächlich.
Aber es ist ja auch, dass eben nicht nur der, wirklich der Rand profitiert, sondern auch so ein bisschen Sachen, die in der Randnähe sind. Also die ganz tiefen Töne, die nicht jeden Tag kommen, die kommen dann vielleicht irgendwann jeden Tag, aber auch Sachen, die ein bisschen höher sind, werden durch das wahrscheinlich stabiler und leichter angreifbar oder leichter einsetzbar.
Wie ist das auf der Posaune? Zum Beispiel beim Saxophon merke ich, dass wenn ich viel Altissimo spiele, hat viel mit Oberton rausfiltern zu tun.
Ja.
Und das hat einen direkten Einfluss auf den Sound von der Mittellage. Also quasi aber das schöne Bild von dieser Deche, wie gesagt, es wird wie die Deche wird, die Konsistenz von dieser Deche wird auch beeinflusst durchs jetzt Verschieben oder jetzt sagen wir mal stretchen.
Ja.
Es ist spannend. Und ich
aber positiv oder negativ?
Positiv.
Positiv, okay.
Also der Ton wird obertonreicher und ich kann den dann noch besser gestalten.
Ja. Hey, ich mache jetzt die Übungen noch nicht so lange, muss ich ehrlicherweise sagen.
Ja.
Ich bin auch gespannt, wie es einen Einfluss hat auf meinen Klang in der Mittellage.
Mhm. Und Atmung, oder nicht?
Also ja, so tiefe tendenziell Töne. Beruhigt sich die Luftgebung.
Mhm.
Und man hat ein gut, sehr ein ausprägtes Volumen auch, glaube ich. Man trainiert auch die Luft. Also mir wird oft trümmelig bei den Übungen, weil ich immer ganz einschnaufe und ganz so schnell raus halt.
Ja.
Und 20 Mal richtig tief einschnaufen und richtig leer ausschnaufen, ja, das macht etwas mit mir einmal. Insofern, ich kann mir schon vorstellen, dass sich auch der Klang ein bisschen verändert in der Mitte.
Ja.
Ja.
Hast du von Natur aus, weißt du, dass von dir hast du ein grosses Lungenvolumen? Gibt es so etwas? Hast du das mal nachgemessen?
Im Studium haben wir das mal gemessen. Okay. Ich habe eher mehr Luft als der Durchschnitt. So.
Ja.
Genau. Aber ich könnte jetzt keine Zahl sagen. Das kann man in Liter messen. Und
ja. Ich glaube, das kann man trainieren, glaube ich, oder?
Das kann man schon trainieren, ja, ein Stück weit. Aber es ist wenig, es, viele Leute haben immer das Gefühl, um die grossen Blechblasinstrumente zu spielen, vor allem braucht es auch sehr viel Luft. Das ist auf eine Art nicht ganz falsch, aber auf eine andere Art sekundär eigentlich.
Ja, genau.
Es braucht nicht eine riesige Menge Luft, sondern wie man mit der Luft umgeht, ist entscheidend.
Genau.
Also zum Beispiel einer der berühmtesten Tubisten, der Arnold Jacobs, eine Schule geschrieben, die ganz, also sehr viele moderne TubistInnen orientieren sich an dem, immer noch. Und der hat nur einen Lungenflügel gehabt.
Tatsächlich?
Ja.
Oh.
Und ist sehr lang in einem sehr bekannten amerikanischen Orchester Tubist gewesen.
Ja.
Genau. Einfach, weil er richtig geschnuffert hat. Ich glaube, also gerade auch bei den Tiefinstrumenten ist entscheidend ist die Effizienz.
Ja.
Wie effizient arbeitet die Maske, die Lippen, die Vibration und wie viel Luft geht verloren beim Vibrieren, gerade in den tiefen Lagen. Kann es schnell passieren, dass Luft irgendwie nebendurch geht und man die verliert oder die Luft zu schnell ist und man darum die Luft verliert. Und wenn man das richtig kann einsetzen kann, braucht man gar nicht ein riesiges Lungenvolumen. Also es ist gar nicht... Es gibt auch, muss auch sagen, es gibt auch die Gegenposition. Es gibt auch etwas, was sich Breathing Gym nennt.
Okay.
Also so ein Schnuff, ein Atem-Fitness-Studio. Die schnuffen dann sehr aktiv. Ich habe da nur drei gesehen, ich habe das nie selber gemacht, aber es dünkt mich nicht sehr sinnvoll. Es ist sehr eine aggressive Art zum Schnaufen.
Ja.
Und dann effektiv, es geht dort darum, das Lungenvolumen zu vergrössern.
Okay. Ja. Und ich glaube auch, wer jetzt denkt, dass die Jonas deswegen dann auch länger tauchen kann, oder länger, das ist wieder etwas anderes. Oder wie effizient, der Jonas redet, so wie ich dich verstanden habe, nicht von der Effizienz. Du hast vorhin von Effizienz geredet, also nicht von wie viel Sauerstoff kann deine Lunge aufnehmen aus dieser Luft, sondern nur wie effizient du dich kannst nutzen für den Ton.
Ja, genau.
Das hat ja noch nichts mit der ganzen Sauerstoffaufnahme zu tun.
Voll, ja.
Ja, also
es hat viel mehr mit dem Ausschnaufen zu tun als mit dem Einschnaufen.
Ja.
Genau. Und, dürfen wir vielleicht auch, wir sind ja unter uns im Podcast, dürfen wir auch mal sagen, gerade auf der Bassposaune, im Big Band-Bereich, sagen wir mal so, muss man auch wissen, wie man Schlaub schießt. Gerade so mit Luft holen. Ich schnaufe sicher mehr als meine Kolleginnen in der Section als die anderen Posaunen. Weil es einfach, es sind halt die gleichen Phrasen, die man spielen muss, aber man spielt tiefer und es braucht ein bisschen mehr Luft.
Ja.
Und wenn man das schlau anstellt, dann kann man ganz gäbig auch auf langen Schlusstönen nachschnaufen und am Anfang präsent sein, damit ich schnell ein bisschen tauche, nachher schnaufe und dann am Schluss wieder präsent sein. Und dann merkt das wahrscheinlich niemand.
Die Kunst des Bassposaunenspiels ist ein Big Band-Satz.
Und das ist aber auch, also auch im Sinfonieorchester.
Das stimmt.
Bei meinem Dozent hat das auch mal, das hat er mir auch mal gesagt. Man muss auch wissen, wie man schnell einen Schluck holt, nein, mit Schluck Luft.
Da frage ich noch, weil die muss jetzt auch noch kommen. Ich weiss nicht, wie lustig das ist zum Zuhören, aber das Material, wenn wir gleich rasch reinholen. Beim Saxophon ist es so, je nach Material, je nach Setup, wenn ich bin ich weniger effizient. Also, wenn ich ein weiches Blättchen habe, ich eine kleine Öffnung, dann kann ich mit dem Luftvolumen viel länger haushalten, weil eine grosse Öffnung, hartes Material, wo viel Luft auch eben verbraucht wird.
Ja.
Wie ist es mit den Basspersonen? Gibt es da auch Material, das einem eher entgegenkommt? Oder leidet, also im Saxophon ist so, dann leidet irgendwo einfach auch der Sound. Also, die Balance zu finden, ein grosser Klang, der breit ist und soundet, aber dann gleich nicht zu streng ist zum Spielen. Das ist, glaube ich, die Suche, die viele Saxophonistinnen und Saxophonisten sich irgendwo bewegen, da die perfekte Balance für einen persönlich zu finden, dass man einen Sound hat, der einem gefällt, aber gleich irgendwie auch physisch nicht einem fertig macht.
Ganz ehrlich, ich habe mich nicht so mit dem befasst. Okay. Ich wüsste nicht, dass es Mundstücke gibt jetzt auf der Bassposaune, die mehr Luft brauchen als andere.
Ja.
Es ist dort eher eine Frage von der Lautstärke auch. Okay. Also Leute spielen braucht mehr Luft, das ist eh klar, aber es ist beim Saxophon genauso. Oder?
Ja.
Was ich aus eigener Erfahrung kenne, ist andere Ventile. Es gibt Ventile, die noch offener, also Ventile haben entweder mehr oder weniger Widerstand.
Ja.
Je mehr quasi Weg das sie machen, desto mehr Widerstand haben sie, vor allem wenn sie auch ein bisschen enger werden, was es bei älteren Personen vor allem der Fall ist. Und darum haben da oft Personen auch riesige Ventile, damit sie möglichst wenig Widerstand hat, dass es möglichst gleich ist, wie wenn man kein Ventil braucht.
Ja.
Und ich habe die Erfahrung gemacht, es gibt noch, ich habe relativ offene Ventile, aber es gibt noch offenere. Und das habe ich einmal ausprobiert. Und dann dort ist es wie das Gefühl von 3K. Also die Person ist fast noch offener, wenn man das Ventil drückt, oder beide, als wenn man sie nicht drückt.
Ah, voilà.
Und das hat für mich den Effekt gehabt, von, es braucht, da geht Luft weg. Ist aber auch vielleicht eine Gewohnheitssache, weil ich gewöhnt war, wenn ich intuitiv schon verinnerlicht, oder? Wenn ich das Ventil drücke, muss ich ein bisschen mehr
stützen.
Gibt es ein bisschen mehr Widerstand, das heisst, ich muss ein bisschen mehr stützen, ein bisschen mehr Luft geben. Und wenn natürlich der Widerstand fällt, dann gibt man die gleiche Luft, aber die geht dann weg, die verschwindet.
Ja. Ich glaube, der Widerstand ist auch bei uns Saxophonistinnen und Saxophonisten, glaube ich, so ein Riesenthema. Es gibt Saxophonistinnen, die haben gerne viel Widerstand, wo sie können dagegen irgendwie pressen. Und dann gibt es die, die am liebsten das einfach fließt.
Ja.
Und ich glaube, da sind wir schnell wie bei der Diskussion, wo dann Atmungstypen, es gibt auch so Lunar und Solar, wir haben das schon mal angeschnitten mit, ob man eher ein Einatmer ist oder Ausatmer. Die einen haben gerne, wenn es einfach, wenn man ausnuft, dass es einfach gerade fließt. Und dann gibt es die, wo eher das Einatmen fließt einfach. Und, aber dann muss man
aktiv ausatmen. Genau,
das gibt auch die. Und da muss halt jeder irgendwie so ein bisschen für sich das einfacher finden. Und da gibt es natürlich den ganzen Bereich noch dazwischen.
Ja, klar. Ja. Immer. Es ist nie nur schwarz und weiß. Es ist immer grau eigentlich.
Sehr spannend. Ey.
Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift irgendwie.
Von dieser Retrette in ein sehr detailliertes Ding.
Und aber spannend war, finde ich.
Also finde ich auch. Über das haben wir noch nie geredet. Und ich finde, das ist immer wieder faszinierend, finde ich, wie da kommt das berühmte Zitat von, das ist natürlich nicht von mir, von dem Puzzle. Das ist wie so ein grosses Puzzle und man hat mal so Eckteile, aber wo man dann weiterbaut. Oder weitermacht, das ist mir dann total frei. Und vielleicht tun wir an einem Ecke sogar nicht einmal die Puzzleteile nehmen, sondern malt noch etwas selber in der Ecke.
Schön.
Genau.
Ja.
Ich glaube, an dieser Stelle sind wir wieder am Punkt, wo wir etwas spielen.
Ja. Ja.
Ist es
spielen gut, wir noch etwas Kurzes. Ich glaube, es ist schon ein Moment gewesen, wo wir da geschwätzt
haben. Ja, genau.
Okay. Wir wünschen euch einen ganz schönen zweiten Advent, der gestern war. Und wir hören uns nach dem dritten Advent. Weiterhin aus der Duda-Intron-Retret.
Genau.